Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, da kommt eine Oma zu ihrer Enkeltochter oder die Enkeltochter kommt die Oma besuchen und morgens schläft die ganz lange, die hat Ferien, die Enkeltochter, und morgens steht sie auf, dann mittags, und da will sie ihre Hose anziehen und da ist die Hose nicht da. Und dann geht sie runter zur Oma und sagt: Oma, hast du meine Hose gesehen? Ja, die liegt an meiner Nähmaschine. Und dann sind die ganzen Fransen abgeschnitten und die ganzen Risse in der Hose sind alle ganz fein säuberlich zugenäht. Da ist der Frust groß. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren hat meine Mutter eine Zeit lang mir Bügelfalten in die Jeanshose gebügelt. Da kommt dann morgens, wenn du kurz, ja, Sie kennen das auch, ja, also wenn du dann kurz vor knapp aufstehst und zur Schule willst und hast dann diese Hose mit der Bügelfalte an, und zu DDR-Zeiten hatte man ja nicht mehr als eine, maximal zwei Jeans, ja. Das machst du also mit dem nassen Lappen richtig schön nass machen, durchknautschen und dann eben, egal bei Wind und Wetter, mit der nassen Hose zum Schulbus, damit es irgendwie ging. Ich habe gelesen eine etwas skurrile Geschichte. Josef Beuys wird vielleicht dem einen oder anderen was sagen, Kunstprofessor und sehr umstrittener Aktionskünstler. Es gibt ein sehr berühmtes oder berühmt gewordenes Kunstwerk von ihm, das ist die Badewanne. Da muss ich vorstellen, war sozusagen eine Badewanne und die ist, da sind verschiedene Dinge dran appliziert, also jede Menge Fett und Schmutz und Mullbinden und Heftpflaster. Und diese Badewanne von Josef Beuys sollte ausgestellt werden bei einer Kunstausstellung in Leverkusen. Und die war schon geliefert worden und war untergestellt in einem großen Saal, also im Nebengebäude von einem großen Saal. Und in diesem Saal feierte der SPD-Ortsverein im November 1973 so eine Parteiveranstaltung. Die grillten zusammen und tranken zusammen Säckchen und Bierchen und Cola und Wasser und so weiter. Und die zwei Frauen aus dem SPD-Ortsverein suchten nun eine Schüssel, um die Gläser zu spülen, und stießen justament auf diese Badewanne. Und aus dem Polizeiprotokoll, da stand dann: Wir dachten, das alte Ding könnten wir so schön sauber machen und benutzen, um darin unsere Gläser zu spülen. So wie die aussah, konnten wir sie nicht benutzen, deshalb haben wir die Wanne geschrubbt. Da war es hin, das Kunstwerk. Der Mann, der die Vernissage machen wollte, hat am Ende den Rechtsstreit gewonnen in letzter Instanz und ihm wurden 58.000 Euro für diese Badewanne als Schadensersatz zugesprochen. Aber das kennst du auch, oder? Du machst was, du tust was, du sagst was und es kommt komplett anders an, als du es erwartet hast. Du denkst, und dann, die Reaktion ist ganz anders. Ich dachte, du freust dich.
Ich freue mich, ja,
ja, das kennen wir, oder? Und genau so eine Geschichte ist unser Evangelium für heute. Müssen wir uns vorstellen, da sind die beiden Jünger und die werden angesprochen in Jerusalem von zwei Leuten. Wir wollen gern Jesus sehen. Und die merken am Akzent schon und an der Sprache, das sind keine Leute von hier, sondern das sind Griechen. Das heißt, es sind Leute irgendwo aus der fernen Welt. Völlig krass, die kommen von weit her und wollen unseren Jesus sehen. Und die beiden sind wie elektrisiert und sagen: Wow, jetzt starten wir richtig durch, jetzt sind wir schon in der Hauptstadt, jetzt fragen sogar schon die Ausländer nach ihm. Er hat sich rumgesprochen über die Grenzen unseres Landes hinaus. Wow, jetzt wird diese Jesusbewegung eine Weltbewegung. Ich dachte, du freust dich. Aber Jesus sagte zu ihm, da hört man schon wieder, ja, es ist, wie es immer ist oder wie es so oft ist bei Jesus, er sieht die Dinge eben anders, als wir sie oft sehen. Das ist manchmal verstörend, manchmal auch heilsam und manchmal ziemlich frustrierend. Bei denen war es vielleicht auch alles dreist. Also seine Sicht ist anders. Für ihn, für Jesus, haben wir gehört, ist das Ganze wie ein Signal. Er hört davon, dass diese Griechen ihn sehen wollen, und es ist für ihn völlig klar, jetzt geht es in eine andere Richtung. Und da sagt er: Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Das wäre ja noch erträglich, das wäre ja noch ganz das, was Philippus auch erwartet hat. Jetzt geht's los, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Also schön war letzte Woche, auch heute drei Punkte. Erster Punkt: das Ende einer Illusion. Das Ende einer Illusion, keine Frucht ohne Sterben. Jesus antwortet im Grunde auf diese Begeisterung seiner Jünger mit einem einzigen Gleichnis. Dieses Gleichnis besteht nur aus einem einzigen Satz, einer aller Weltsweisheit. Den Samen, den ich sozusagen zu Hause im Schrank habe, in einer Tüte, der wird niemals Früchte bringen. Da können die Radieschen, die können noch so rot sein da drauf auf der Verpackung. Ich werde niemals ein Radieschen essen, wenn ich nicht die Samen aus dieser Tüte hinein in die Erde lege und das Radieschensamen aufhört, ein Radieschensamen zu sein. Das ist eine aller Weltweisheit. Das Weizenkorn wird nur Frucht bringen, wenn es stirbt, wenn es aufhört, ein Weizenkorn zu sein. Also völlig banales Beispiel aus der Landwirtschaft. Das, was für uns würde Jesus wahrscheinlich heute jede Menge Beispiele mit Apps erzählen, ja? Oder mit Smartphones oder mit Computern oder sonst irgendwas oder mit Corona, weil ja. Damals haben die Leute ihn verstanden, weil sie noch wussten, dass das Brot nicht aus der Brotfabrik kommt. Ihr wisst das auch, alles weiß schon. Das Verrückte nur, Jesus bezieht dieses simple Beispiel unmittelbar auf sich und sein eigenes Sterben. Und es ist für die beiden, oder wird für die beiden wie ein Schock gewesen sein. Auf einmal redet er vom Sterben. Die denken sich vom Durchstarten und vom Durchbruch und von der Weltbewegung. Und Jesus redet vom Sterben. Und dann fragt man sich, muss denn das sein? Jesus erzählt dieses Gleichnis von dem Weizenkorn und man fragt sich, muss das sein, dass der stirbt? Musste das sein, dieses Opfer? Muss das sein, das Kreuz? Und der Widerspruch dagegen ist auch heute auch innerhalb der Kirche riesengroß. Das musste doch nicht sein. Gott brauchte kein Opfer. Nee, Gott brauchte kein Opfer. Aber ob das nötig war, dass er stirbt für dich, das will ich dir mal sagen. Das siehst du nicht, wenn du dich selber anguckst, sondern das siehst du am Kreuz. Gott, der unser Leben richtet, hat entschieden, dass es nötig ist, dass für dich ein anderer bezahlt, weil du selber nicht bezahlen kannst. Weil deine Schulden zu hoch sind. Weil das, was du geben kannst, nicht ausreicht für die Versöhnung. Und Jesus sagt, ohne Sterben des Korns keine Frucht und ohne mein Sterben keine Vergebung deiner Schuld und ohne mein Leiden für dich keine Gewissheit, dass du im Leiden nicht alleine bist, dass das Leiden keine Zeit der Gottesentfernung ist, sondern eine Zeit, in der ich gegenwärtig bin, so wie am Kreuz damals. Und ohne sein Sterben am Kreuz keine Hoffnung auf die Ewigkeit, weil ohne sein Sterben keine Auferstehung. Paulus hat mal gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn er nicht gestorben und auferstanden ist für uns, dann sind wir die dümmsten, die elendsten, die bedauernswertesten Menschen als Christen auf dieser Welt, wenn das nicht stimmt. Du wolltest vielleicht lieber, dass er nicht für dich stirbt, weil dir das unangenehm ist. Ich sage dir, es wäre nicht gegangen ohne das. Das sagt Jesus mit diesem Gleichnis. Nur wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, kann es Frucht bringen. Ein zweiter Gedanke. Nachfolge ist kein Spaziergang. Das haben wir letzte Woche schon mal kurz angedacht. Und der zweite Teil unseres Textes, der macht das ziemlich deutlich. Also Jesus lässt seine Jünger nicht im Unklaren darüber, was sie erwartet. Er schaltet nicht sozusagen seine Werbeabteilung vor. Ja? Bei uns ist ja immer eine Werbeabteilung vorgeschaltet, vor allem was man, ja, Politiker und Wirtschaft hier, Werbung im Fernsehen und so weiter, die versprechen uns immer das Blaue vom Himmel. Es ist kein Wunder, dass das Wetter so bescheuert ist, ja, im Moment. Denn das alles, das ganze Blaue ist runterversprochen worden vom Himmel, ist nicht mehr da. Jetzt müssen wir im Regen aushalten. Jesus lässt die Jünger nicht im Unklaren, sondern sagt, ich habe euch nicht einen Spaziergang anzubieten. Ich habe euch den Weg anzubieten, der zum Ziel führt. Aber das wird kein Spaziergang. Und das sagt ja auch schon dieses Wort, ihr Lieben. Jesus sagt, ich rufe euch, ich rufe dich in meine Nachfolge. Er ruft dich nicht auf den Zuschauerrang, dass du ihm zuguckst. sondern er ruft mich, dass ich ihm nachfolge. Und was sollte dafür sprechen, dass wenn er ans Kreuz geht und ich ihm nachfolge, dass mein Weg nicht auch mal ans Kreuz geht oder durch Kreuzwege oder durch Täler, durch Zeiten der Einsamkeit, der Traurigkeit. Die ihm nachfolgen kommen selbstverständlich auch dorthin, wo er ist. Und das sagt er in Vers 26, lese euch das nochmal. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Wie viel bist du bereit zu geben? Fragt Jesus seine Jünger. Wie viel bist du bereit zu geben? Bist du bereit, nicht verstanden zu werden? Und wenn du nicht verstanden wirst, zu wissen, dass du auch darin an der Seite deines Meisters bist? Wenn du abgelehnt wirst, weißt du, dass er auch abgelehnt wurde? Wenn du allein dastehst, wenn du etwas verlierst, bist du bereit, etwas zu verlieren, weil du ihm nachfolgst? Bist du bereit, Menschen zu verlieren? Menschen, die dich nicht mehr wollen, wenn du ihm nachfolgst? Bist du bereit, dich selbst zu investieren? Jesus ruft dich nicht auf den Zuschauer ran. Er ruft dich in seine Nachfolge und er hat dir nicht mehr zu geben als die Perspektive, dass du ans Ziel kommst mit ihm. Jeden Tag. Es gibt eine große Verheißung, die in diesem Text steckt. Es ist ein großer Anspruch, es ist ein ärgerlicher Text. Und wir sind deshalb in der Passionszeit, damit wir uns das auch gefallen lassen, dass er mit uns mal Klartext redet. Eine große Verheißung, was du investierst, wird sich auch vermehren. Und alles, was du verlierst, wird hundertfach zu dir zurückkommen, sagt Jesus mal. Alles, was du investierst, kann sich vermehren und wird sich vermehren. Was du nicht investierst, kann und wird sich niemals vermehren. Man könnte jetzt sagen, wer A sagt, muss auch B sagen. Ja? Also das ist ja im Beruf auch so. Wenn man so anfängt, so seine Berufsausbildung, dann überlegt man ganz lange, ach, was könnte passen für mich? Und dann ist man ganz glücklich. Und schon wenn die ersten Prüfungen kommen, da denkt man sich, oh, hätte ich bloß was anderes gemacht. Und dann arbeitet man eine Zeit lang in seinem Beruf und ist total glücklich und das erfüllt einen. Und mit der Länge kommt die Last dazu und dann irgendwann denkt man, oh, aber es lohnt sich, dran zu bleiben. Das ist wie mit den kleinen Babys. Übrigens, schön Bergers, jetzt sind sie schon wieder weg. Also wir freuen uns, sind die noch da? Wo denn? Ach, in der Winterkirche. Also wir freuen uns mit euch über euer Baby, falls ihr mich hört, ihr seht uns nicht. Okay. Die bleiben ja nicht so klein. Ja? Die kriegen ja Stacheln mit 12. Ja, und dann sind sie ganz wunderbar. Vielleicht mit 13, vielleicht aber auch erst mit 30, wer weiß. Also, das bleibt ja nicht so und trotzdem. Ja. Oder in der Ehe, ich sage das in den Traugesprächen sage ich das immer. Ihr gebt euch ein wunderbares Versprechen und das gebt ihr euch nicht für die guten Tage. Da muss man sich das nicht versprechen, dass man beieinander bleibt in guten Tagen. Da geht das von alleine. Mit links und 40 Fieber, bergab und... Also bergunter, nicht bergab. Ja. Sondern das Versprechen gibt man sich für die Zeiten, in denen es was kostet. In denen man im Minus ist. Für die Zeiten gibt man sich das Versprechen. Und das ist mit dem Christsein auch so. Und dranbleiben lohnt sich. Kannst du dir vorstellen, dass der Herr eines Tages vor dir steht und den Hut zieht vor dir? Kannst du dir nicht vorstellen, oder? Dass Gott dich vor sich hinstellt und sagt, das sagt Jesus. Jesus sagt, wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Ist unvorstellbar, habe ich noch nie vorher darüber nachgedacht, was das bedeutet. Gott zieht den Hut vor mir. Oh, ist doch unvorstellbar. Das, was Jesus uns anbietet, ist ein Hedgefonds. Auf Neudeutsch gesagt, ja? Eine Geldanlage mit maximaler Gewinnerwartung. Mehr geht nicht. Riesige Dividende. Und anders als die, die heute damit Hunderttausende, Millionen von Menschen versklaven mit ihren Hedgefonds und anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, vor allem armen Leuten in armen Ländern, gibt es hierfür einen Bürgen. Ein Hedgefonds mit Bürgen, das würde kein Finanzer heute machen, weil das ja irre ist, dann ist das ganze System kaputt. Aber Jesus sagt, ich bürge dir dafür, dass wenn du dich investierst, wenn du dich und dein Leben in mich und meine Sache investierst, wirst du am Ende der Gewinner sein. Und ein letzter Gedanke, Ende und Anfang. Wir denken viel in dieser Kategorie, Anfang und Ende. Also da kommen unsere Kinder in den Kindergarten, dann machen wir schön Fotos vom ersten Tag und so weiter ins Unterricht. Und dann machen wir am letzten Tag vom Kindergarten machen wir wieder Fotos, dann machen wir wieder Fotos von der Einschulung und wieder Fotos von der Zeugnisausgabe ganz am Schluss. Wir denken immer in solchen Zusammenhängen von Anfang und Ende. Und unsere Berufstätigkeit, das wissen wir noch ganz genau, was unsere erste Stelle war. Und was unsere letzte Stelle war, ob wir zwischendurch nochmal, ach, wann war ich da, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber wann wir angefangen haben zu arbeiten und wann wir aufgehört haben, das wissen wir in der Regel noch ganz genau. Oder so liebgewordene Traditionen. Anfang und Ende. Das ist immer wieder sowas, was uns beschäftigt. Und so ein Ende ist oft schwer. Da kullert auch manchmal eine Träne und das ist nicht so ganz einfach, das kann traurig sein, das kann belastend sein, wenn etwas zu Ende geht, ein Lebensabschnitt. Nun könnte man sagen, man könnte ja in jedem Anfang immer schon das Sterben mitsehen. Es gibt so ein Lied von Kurt Demmler, jedes Lachen trägt im Knopfloch schon eine Träne. Das ist zwar weise, aber auch grausam und das verdirbt uns auch den Spaß am Leben, wenn man jedes Mal denkt, ach naja, sowieso bald vorbei, ich esse lieber doch nicht das, den leckeren Sauerbraten, bleibe lieber beim Knäckebrot, sowieso bald alles aufgegessen. Also ihr versteht, was ich meine. Das wäre natürlich weise, aber würde uns den ganzen Spaß am Leben verderben. Da sind wir ja ganz bitter am Ende. Und es gibt notwendige Abschiede. Ich war jetzt zu einer Gemeindeberatung in einer kleinen Stadt. Wir haben eine wunderschöne Kirche. Ja, unsere Kirche ist auch schön, aber die ist also super ausgemalt mit Holz und 1000 Schnitzereien und du kommst da rein und denkst, wow, was ist da für eine Meisterschaft am Werk gewesen. Und das ist eine schöne Gemeinde, die sind ganz aktiv unterwegs mit Kindern und Jugendlichen und die benutzen die Kirche gar nicht. Weil sie gemerkt haben, dass für das, was sie machen mit den Menschen, brauchen sie so einen Palast gar nicht. Nur haben die auch so 90-Grad-Bänke, ja? Da sitzt man nicht so bequem wie ihr hier, fast wie im Kino ist das hier in Elbingerode gegenüber dem, was ich da gesehen habe. Ja? So eine schmale Sitzfläche, 90 Grad und so bis hier hoch, da bleibst du aber andächtig. Oder hast Rückenschmerzen und kommst nicht wieder, das kann auch sein. Aber also ihr versteht, was ich meine, es gibt notwendige Abschiede. Ich habe gesagt, dann reißt doch die Bänke raus, macht die Bude beheizbar. Wir haben keine Möglichkeit mehr, in einem solchen Haus Gemeindearbeit zu machen. Das muss dann anders sein. Da fallen manche Kinnladen runter. Geht das? Notwendige Abschiede. Wir haben ein Papier jetzt verabschiedet in der Landeskirche, dass wir ganz viel verkaufen müssen an Häusern, auch an Kirchen abstoßen, was wir nicht mehr brauchen. Notwendige Abschiede. Und für manche Traditionen ist das auch so. Notwendige Abschiede. Und es gilt vielleicht auch für dich und für manches, was in deinem Leben lieber sterben sollte. Manche ziemlich eitle Selbstsicht über dich selber könnte vielleicht auch besser sterben, würde mehr dabei rauskommen. Oder manche Dinge aus der Vergangenheit oder manche Wut, die du noch immer mit dir rumträgst. Manches wäre gut, wenn es verabschiedet wäre. Jesus sagt, erst wenn es stirbt, das Weizenkorn, bringt es Frucht. Es gibt eine Lehrgeschichte im Alten Testament. Wer will, kann die online angucken. Caro macht das gerade, Kindergottesdienst. Die nächsten 3 Wochen geht um die Josefsgeschichte bei uns in unseren Kindergottesdienstgeschichten auf YouTube. Wenn man diese Geschichte zu Ende liest, Josef immer, es geht immer auf und ab in seinem Leben. Es geht von einer Katastrophe zum nächsten Gipfelpunkt. Und am Ende seines Lebens, bei der Versöhnung mit seinen Brüdern, guckt er seinen Brüdern in die Augen, mit denen er 30 Jahre verfeindet war, und sagt, ihr habt es wollen böse machen mit mir. Aber Gott hat es gut machen wollen. Und Gott hat es gut gemacht. Also das ist eine Lehrgeschichte, dass in jedem Ende ein neuer Anfang stecken kann. Und es ist das Geheimnis des Kreuzes, dass wir uns Kreuze in unsere Kirchen hängen und an unsere Hälse hängen. Das machen wir doch nicht, damit wir ein Todessymbol um den Hals haben oder in unseren Kirchen. Sondern das machen wir, weil wir in dem Ende, in dem Kreuz, den Anfang sehen. Den Sieger, den, der alle Schuld, alle Krankheit, allen Tod, allen Schmerz auf sich nimmt und uns freispricht. Das ist uns das Zeichen des Kreuzes. Nicht ein Zeichen der Trauer, ein Zeichen der Niederlage. Jesus dreht die ganze Sache um und sagt, denk nicht mehr Anfang und Ende, sondern denk Ende und Anfang. Dietrich Bonhoeffer fiel mir ein, der, als er am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg nackt auf den Galgen steigen musste, ist von mehreren Leuten erzählt, von Mitgefangenen und Aufsehern, waren seine letzten Worte, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Und dann ist er gestorben. Ich glaube, Bonhoeffer hat in der Tiefe verstanden, was es bedeutet, den Zusammenhang von Anfang und Ende umzudrehen. Und nicht mehr Anfang und Ende zu denken, sondern Ende und Anfang. Und zu erwarten, dass Gott im Anfang wieder, also nach dem Ende, wieder wirkt und wieder da ist. Manches Ende ist ein Anfang, werden wir nachher nochmal hören. Und bei Corona stellt sich die Frage, bist du offen dafür, dass Gott auch darin neu beginnt? Neu beginnt mit dir, neu beginnt mit deiner Familie, neu beginnt mit der Gemeinde in Deutschland, neu beginnt mit der Welt. Wie ist das, wenn du persönlich zusammenbrichst? Vielleicht kennst du solche Zeiten, in denen du nicht mehr ein- und ausweist. Bist du offen dafür, dass das Ende nicht der Abschluss ist, sondern zugleich der Neubeginn? Ende und Anfang. Und dazu will ich dich ermutigen und auffordern heute an diesem Sonntag und in dieser Zeit, die uns so sehr den Mut raubt und die uns so auslaugt und so schwächt, den Kopf nicht hängen zu lassen und keine Angst zu haben vor dem Neuen. Denn am Ende steht er. Und es gibt eine große Verheißung, die haben wir am Anfang miteinander gebetet und weil die schon so lange her ist, so viele Worte, lese ich die nochmal aus Psalm 84. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und dir von Herzen nachfolgen, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.